Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der Schrifterzähler. Herzlich willkommen hier zur 5. Staffel. Mein Name ist Werner Kleine. Ich wohne in Wuppertal und bin der Neutestamentler in unserer Runde. Und wie immer freue ich mich, dass mein Freund und Kollege aus dem Alten Testament 3000 Kilometer entfernt in Jerusalem sitzt.
Ich bin natürlich auch dabei und mein Name ist Till Magnus Steiner und ich wurde schon eingeführt. Ich bin Alttestamentler und wir beide ergänzen uns wunderbar, nicht nur als Alttestamentler und als Neutestamentler, sondern weil wir beide auch als Bibelwissenschaftler unglaublichen Spaß daran haben, wie ihr gehört habt, jetzt mittlerweile schon in der 5. Staffel, die Bibel neu zu erzählen und anders zu erzählen. Und das werden wir natürlich auch in dieser 5. Staffel machen, aber jetzt bei der 5. Staffel ist langsam mal Zeit, dass wir alles etwas anders machen.
Der Till hat nämlich eine hervorragende Idee gehabt. Normalerweise haben wir immer so ein Florilegium der schönsten biblischen Erzählungen gehabt, die uns eingefallen sind, aber auch die euch eingefallen sind. Denn ihr habt ja wie immer wieder auch mal Anregungen geschickt zu Texten, zu denen wir mal etwas machen könnten. Das könnt ihr auch übrigens weiter tun. Da gibt es ja die berühmte E-Mail-Adresse info@dieschrifterzähler.de. Da könnt ihr uns eure Vorschläge hinschicken. Aber der Till hat jetzt eine ganz hervorragende Idee gehabt, dass wir sowas ja, wie eine Art Bahnlesung machen.
Das heißt ganz konkret Matthäus 26 bis 28, sozusagen vom Todesbeschluss, dass Jesus sterben soll, bis hin zum leeren Grab. Und das ist eben das Besondere, was du gesagt hast. Wir gucken uns einen zusammenhängenden Text an und wir bewegen uns gemeinsam hin zum Tod Jesu am Kreuz und zu seiner Auferstehung. Und das, was wir immer machen, kehrt jetzt auch wieder zurück in der neuen Staffel. Wir suchen in allen Texten die Leerstellen, wo wir sagen können, hier gibt es Möglichkeiten, neue Perspektiven einzubringen, neue Fragen zu stellen, neue Antworten zu finden oder neue Fragen nach neuen Fragen zu finden. Also kurzum, so lebendig diese Geschichten zu erzählen, dass wir selbst auch spüren beim Erzählen und hoffentlich auch ihr beim Hören, dass das Wort Gottes lebendig ist, dynamisch ist, immer neu verkündet werden möchte.
Ja, und es ist ja schon so, dass die Evangelisten, auch der Matthäus, ja keine Protokolle mitgeschrieben haben. Die sind ja nicht dahinter hergelaufen und haben mitgeschrieben, obwohl das die Serie The Chosen insinuiert. Da läuft immer so ein Protokollschreiber hinterher, habe ich gesehen. So war es ja nicht, sondern die haben schon auf Augen- und Ohrenzeugen zurückgegriffen. Aber wie das bei Zeugen halt manchmal so ist, es kommt eben auch schon so ein bisschen auf die Perspektive an, aus der man erzählt. Und natürlich schreiben die aus einer nachösterlichen Perspektive. Das sind alles Texte von Leuten, die glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und die Frage, was ist da wirklich passiert, ist ja das, was uns Exegeten dann bewegt, sodass wir ohnehin immer zwischen den Zeilen lesen. Und da machen uns die Evangelisten, wie alle Textschreiber, den Gefallen, dass sie ja auch Lücken hinterlassen. Und die Lücken sind genau die Punkte, wo Till und ich eben ansitzen, um dann daraus unsere Geschichten zu erzählen und manches vielleicht auch in einem neuen Licht erscheinen zu lassen.
Und das merkt man direkt beim ersten Text, den wir in dieser Folge besprechen werden, womit wir unsere Staffel anfangen werden. Die Passion fängt ja beim Matthäus-Evangelium nach dem Todesbeschluss an mit einer großartigen Szene, der Salbung Jesu. Eine großartige Szene, die in allen Evangelien belegt ist. Und was dann das Besondere ist, ja genau das, da merkt man wunderbar, worauf unser Projekt aufbaut. Es ist viermal erzählt, aber man merkt, da gibt es Leerstellen, die werden gefüllt. Zum Beispiel, diese Salbung passiert im Haus Simeon des Aussätzigen. Erstmal, die Person taucht auf, man weiß aber aus dem Matthäus-Evangelium überhaupt nicht, wer es ist. Bei Markus ist Simeon der Aussätzige. Bei Matthäus ist Simeon der Aussätzige, bei Lukas ist es Simeon der Pharisäer, auch interessant. Und bei Johannes ist es sowieso im Haus von Martha und Maria, wieder eine ganz andere
Geschichte. Ja, Vorsicht, 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 Vorsicht. Da werde ich gleich in meiner Geschichte nämlich eine neue These machen. Das glauben wir immer, da steht aber nur, Lazarus war dabei. Es kann sein, dass es im Haus des Lazarus war, es könnte aber auch ein anderes Haus gewesen sein. Das ist mir bei der Vorbereitung für heute nochmal genau aufgefallen. Interessant, interessant.
Aber der Erzähler des Johannesevangeliums fügt eben andere Personen hinzu, die eben bei Markus und Matthäus noch nicht da sind. Das ist genau dasselbe Spiel. Tja, diese Salbung passiert durch eine Frau. Bei Matthäus taucht diese Frau auf. Sie wird nur als die Frau eingeführt. Keine Ahnung, wer sie ist. Und sie verschwindet wieder. Bei Johannes kommt dann die Antwort. Johannes sagt natürlich, das muss ja die Maria sein, die das gemacht hat. Da sieht man schon, die Evangelisten selbst haben nach Lücken gesucht und weitererzählt, anders erzählt, ausgedeutet und nichts anderes machen wir auch.
Und das ist auch interessant, zweimal wird das Haupt Jesu gesalbt, zweimal die Füße. Auch das ist sehr unterschiedlich. Aber wenn wir jetzt noch weiter erzählen, brauche ich meinen Text gleich nicht mehr vortragen. Dann haben wir alles, was in meinem Text vorkommt, quasi schon vorweg erzählt.
Ich glaube, du hast noch viel mehr zu bieten mit deinem Text und ich bin tierisch gespannt darauf. Und wie es auch zu unserem Projekt gehört, ich habe ja auch selbst, genauso wie die Hörer und Hörerinnen, gar keine Ahnung, was du uns jetzt erzählen wirst. Ich bin gespannt auf deine Erzählung und danach diskutieren wir sozusagen, wie du die biblische Geschichte neu erzählt hast und ob das überhaupt vernünftig und interessant und spannend war. Mal gucken.
Das gucken wir mal und danach revanchiere ich mich dann, wie immer. Ja. Ich starte mal, ja? Mein Name ist Mikros. Dynatos Machitis Mikros. Freunde nennen mich einfach Homikros. Ich bin unterwegs im Auftrag des Herrn und ermittle zwischen den Zeilen. Dabei ist jede Sorgfalt geboten, um die Geschichte hinter der Geschichte zu finden. Mein Vorbild ist Origenes von Alexandria. Er hat mit seiner Hexapla eine Zusammenschau hebräischer und griechischer Texte des alterwürdigen Bundes, eine sogenannte Synopse, ein wegweisendes Werk vorgelegt, um das Verstehen des Wortes Gottes und seine Deutung zu vertiefen. So mache ich es für die Geschichte des Jesus von Nazareth. Wir haben nichts, was er selbst aufgeschrieben hat, nur mündlich überlieferte Berichte von seinen Worten und Taten. Bei allem Bemühen um Genauigkeit, man weiß ja, was passiert, wenn mehrere Zeugen von einem Vorfall berichten. Bei aller Liebe zur Genauigkeit betrachten die Zeugen ein Geschehen doch immer aus einer subjektiven Perspektive. Auch kann die Erinnerung trügen, zumal mit zeitlichem Abstand und besonders bei emotionaler Betroffenheit. Auch was von Mund zu Ohr und von Mund zu Ohr weitererzählt wird, unterliegt bei allem Bemühen um Zuverlässigkeit doch immer wieder Veränderungen. Manches wird in der Rückschau großartiger und schöner, als es wirklich war. Oder wie oft hat man eine Mutter über die Qualen der Geburt klagen hören, wenn das Kind erst einmal geboren war. Im Fall der Geschichte des Jesus von Nazareth haben wir dann noch 4 schriftliche Erzählungen. Offenkundig hatte man Sorge, dass die authentische Wahrheit einmal verloren gehen könnte, wenn es einmal keine Augen- und Ohrenzeugen der Ereignisse zwischen dem galiläischen Frühling und den Ereignissen in Jerusalem mehr geben würde. So schrieben Markus, Matthäus, Lukas und Johannes sie auf, um alles zu bezeugen und zu überliefern und es noch von Augen- und Ohrenzeugen beglaubigen zu lassen. Die 4 Bücher liegen jetzt vor mir. Nicht in der Reihenfolge, wie sie aufgeschrieben wurden, sondern wie sie bis auf den heutigen Tag überliefert wurden als 4 Evangelienwerk. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Sie alle berichten von Jesus. Manches stimmt überein. Vieles ist ähnlich. Einiges weicht voneinander ab. Das kann kaum verwundern angesichts der unterschiedlichen Perspektiven und Erinnerungen der Zeugen, die sie befragt haben dürften. Auch für sie lag das Erinnerte schon einige Jahrzehnte zurück. Im Mittelpunkt steht das Geheimnis unseres Glaubens. Der am Kreuz Gott verlassen Gestorbene wird von Gott auferweckt. Auch das muss man beachten. Was die 4 aufschreiben, ist aus der Perspektive der Erfahrung des Auferstandenen geschrieben. Und so gehen wir unseren Weg als Glaubende, nicht als Schauende. So will ich versuchen, das, was wirklich geschah, zwischen den Zeilen zu finden, die das dokumentiert haben, was andere erinnerten und bezeugen. Es ist die Arbeit eines Ermittlers. Es ist, als würde man ein altes Haus finden, die Tür verschlossen, die Fenster staubig. Mit dem Ärmel können wir ein kleines Loch im Staub freilegen und in das Innere des Hauses schauen. Wir sehen nicht alles, aber doch einiges. Beginnen wir mit den Ermittlungen. Jesus war von Galiläa nach Judäa gekommen. Sein Hauptquartier hat er offenkundig in Bethanien aufgeschlagen, eine kleine Siedlung am Ölberg, 15 Stadien, also etwa eine Fußstunde südöstlich von Jerusalem gelegen. Das Örtchen zählte ein paar hundert Einwohner, war aber strategisch günstig gelegen. Man war schnell in Jerusalem, konnte sich aber auch schnell, wenn es brenzlig wurde, wieder zurückziehen. In der letzten Woche Jesu wird er sich oft zurückziehen müssen. Seit seiner Tempelaktion war er in der Stadt nicht sicher. Die Situation spitzte sich zu. Auch spürte man, dass er die Entscheidung wollte, ja, dass er sie suchte. Er hoffte auf das Kommen des Reiches Gottes. Seine Gegner aber, die Tempelaristokraten und die Römer, suchten seiner habhaft zu werden. In Bethanien war er sicher. Er wurde oft eingeladen. Die Leute kannten ihn. An einem Tag ereignete sich etwas Außergewöhnliches. Alle 4 Evangelisten berichten davon. Jeder aber etwas anderes. Ich Dynatos, Machitis Mikros, werde versuchen, den tatsächlichen Hergang zu ermitteln. Beginnen wir mit dem Ort des Ereignisses. Matthäus schreibt, dass Jesus im Haus Simons des Aussätzigen zu Gast war. Das scheint er, wie vieles andere, von Markus abgeschrieben zu haben. Markus steht in meiner Sammlung zwar hinter Matthäus, ist aber älter. Lukas hingegen erwähnt einen Pharisäer als Gastgeber. Allerdings weicht Lukas in einigem von den anderen ab. Bei ihm findet die Geschichte offenkundig nicht in Bethanien, sondern in Galiläa statt, noch bevor er nach Judäa aufbricht. Die Ähnlichkeiten des sonst Erzählten mit den anderen Zeugen sind allerdings groß, sodass man vom selben Ereignis ausgehen muss. Bei Johannes hingegen ist Bethanien wieder der Ort des Geschehens. Aber bei Johannes muss man aufpassen, er weiß viel, denn er hatte wohl Kontakt zu Nathanael vom bethanischen Boten. So ist er oft nah dran, erzählt aber manches wiederum auch nicht. Er erwähnt ebenfalls, dass ein Mahl für ihn bereitet wurde. Er erwähnt auch, dass Lazarus, der Bruder von Maria und Martha, zugegen war. Er suggeriert, dass er in dessen Haus zu Gast war. Genau sagt er das aber nicht. Er sagt nur, dass Lazarus da war. Dialogismus? Oder Conclusio, wie die Lateiner sagen? Gastgeber war offenkundig ein ehemaliger Aussätziger namens Simon. Lazarus war auch da. Ob dieser Simon vielleicht Pharisäer war, wie Lukas vermutet, kann nicht sicher gesagt werden. Beim Mahl ereignete sich etwas Außergewöhnliches. Eine Frau kommt. Sie hat ein Alabastergefäß mit Myrrhen, ein wohlriechendes, mit Spezereien angereichertes Olivenöl. Äußerst wertvoll das Öl, äußerst wertvoll auch das Gefäß dabei. Die Frau muss vermögend gewesen sein. Alle vier Schriftzeugen berichten davon, dass die Frau kam, um Jesus zu salben. Soweit herrscht Einigkeit. Bei Markus und Matthäus salbt sie Jesus das Haupt, bei Lukas und Johannes die Füße. Kopf und Fuß, das kriegt man nicht überein. Vielleicht lag es daran, dass man damals zu Tisch lag und nicht saß. Je nachdem, wo du als Augenzeuge sitzt, kann die Perspektive da schon einiges verzerren. Das hat Konsequenzen. Fangen wir bei Markus und Matthäus an. Erwähnte ich schon, dass Matthäus hier vor allem das abgeschrieben hat, was er bei Markus fand? Matthäus schreibt Markus folgend, dass die Frau, die namentlich nicht identifiziert wird, kam und das Öl über das Haupt Jesu goss. Warum sie das tat? Jesus selbst deutet es nach Markus und Matthäus als vorausweisende Salbung seines Leibes für das Begräbnis. Klar, er ahnt sein Schicksal. Aber kann es wirklich so gewesen sein? Nach den Weisungen der Tora ist das Salböl doch vielmehr zur Identifikation des Heiligtums zu verwenden, auch zur Salbung der Priester. Seine Verwendung war mit Vorsicht zu genießen, heißt es doch in der Tora, auf keinen menschlichen Körper darf es gegossen werden und er dürft auch keines in der gleichen Mischung herstellen, denn heilig ist es, heilig soll es euch sein. Wer eine solche Mischung herstellt oder damit einen Unbefugten salbt, soll aus seinen Stammesgenossen ausgemerzt werden. Gut. Das von der Frau verwendete Öl ist vielleicht nicht dieses Öl gewesen, sondern das Öl, mit dem man die Könige gesalbt hat, so wie es in den Retuvim heißt. Da nahm Samuel den Ölkrug und goss Saul das Öl auf das Haupt, küßte ihn und sagte, hiermit hat der Herr dich zum Fürsten über sein Erbe gesalbt. Und in den Tehillim heißt es, du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, übervoll ist mein Becher. Das alles zeugt von Lebensfreude und nicht von Todgeweihtheit. Mit letzterer sind eher Myrrhe und Aloe verbunden. Die Salbung eines Hauptes ehrt den Gesalbten und verleiht ihm Königswürde. Sie ist ein Zeichen von Macht und Leben. Ob das so gewesen sein kann? Ob Jesus, der irdische Macht eher ablehnt, sich so hätte salben lassen? Lukas und Johannes wissen anderes zu berichten. Bei ihnen salbt die Frau, die Johannes namentlich als Maria identifiziert, die Schwester der Martha und des Lazarus, Jesus die Füße. Welche Frau salbt einem Mann die Füße? Eine Frau, die verliebt ist. Eine Frau, die einen Liebeserweis erbringen will. Eine Frau, die liebt und dem Geliebten Gutes tun will. Jesus und die Frauen. Das ist eine ganz besondere Geschichte. Er scheint eine ganz besondere Anziehungskraft auf sie ausgeübt zu haben. Manche unterstützten ihn mit ihrem Vermögen. Bei manchen lässt er eine besondere Nähe zu. Man erinnere sich nur an Maria Magdalena oder eben auch an Maria von Bethanien. Seine Füße scheinen es ihr angetan zu haben. Sie sitzt ihm zu Füßen, als er in ihrem Haus redet. Sie wirft sich ihm zu Füßen, als ihr Bruder gestorben ist. Und auch jetzt salbt sie ihm nach Johannes die Füße. Jesus von Nazareth. Ein Messias als Womanizer? Das darf nicht wahr sein. Kein Wunder, dass Lukas die bei ihm namenlose Frau zur Sünderin deklariert. Da ist der sichere Abstand wiederhergestellt, wobei bei ihm der Liebeserweis Liebeserweis sein darf. Johannes hingegen schließt sich der Deutung von Matthäus und Markus an und sieht eine Vorwegnahme des Begräbnisses. Meine Güte! Wer seiner Liebsten demnächst Blumen schenkt, muss befürchten, dass sie das als vorweggenommenen Grabschmuck deutet. Ist das glaubhaft? Wohl kaum. Die Salbende, und Johannes kennt ihren Namen, ist verliebt. Und Jesus lässt es geschehen. Er lässt dieses Zeichen lebendiger Liebe geschehen im Angesicht seines gefährdeten Lebens. Vielleicht hat die Frau, vielleicht hat Maria zur Salbung gesungen: Leg mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm, denn stark wie der Tod ist die Liebe, die Leidenschaft ist hart wie die Unterwelt. Da kann ein Schriftunkundiger, der alles Lebendige nur symbolisch deuten möchte, hier nicht genau hingehört haben. Vielleicht ist der Tod so in die Geschichte mit der Salbung gekommen. Ja, vielleicht haben die Zeugen überhört, dass Jesus möglicherweise geantwortet hat. Ihre Gluten sind Feuergluten, gewaltige Flammen, mächtige Wasser können die Liebe nicht löschen, auch Ströme schwemmen sie nicht hinweg. Böte einer für die Liebe den ganzen Reichtum seines Hauses nur verachten, würde man ihn. Wie es dazu kam, dass sie vielleicht nicht hingehört haben? Sie waren empört, denn darin stimmen alle Zeugen überein, wie immer, wenn es Ärger gibt. Das Negative prägt sich halt emotional bis auf den heutigen Tag besser ein als das Gute. Vor allem, wenn es kein gutes Ende nimmt oder das Gute nicht so sein darf, wie es ist. Ein Messias, dem die Frauen nachlaufen. Er stirbt ein Messias am Kreuz. Was glauben Sie denn? Jedenfalls berichtet Lukas von der Empörung des gastgebenden Pharisäers, dass Jesus sich von so einer Frau die Füße salben lässt. Bei Matthäus, Markus und Johannes sind es die Jünger, die sich ereifern. Man hätte das Öl besser verkaufen und das Geld den Armen geben sollen, als es für diese Wohltat, die Jesus sich offenkundig gefallen lässt, zu verschwenden. Auch hier weiß Johannes mehr. Es ist vor allem Judas Iskariot, dem Jesus die Kasse anvertraut hat, der sich hier ins Zeug legt. Überhaupt Judas Iskariot, eine schillernde Figur. Ich werde zu einer anderen Gelegenheit zu ihm ermitteln. Oder hat das schon jemand einmal getan? Jesus weist die Kritik immer zurück. Ihm ist Gutes getan worden von dieser Frau, wie gesagt. Ob er selbst zu Lebzeiten in dieser geselligen Situation wirklich über seinen Tod gesprochen hat? Ist die Salbung überhaupt ein Hinweis auf seinen Tod? Die Salbung eines Hauptes deutet doch eher in die Richtung einer sehr irdischen Ehrerbietung, die Salbung der Füße auf einen Liebesbeweis. Darf Jesus sich überhaupt liebend mit Frauen abgeben? Die Jünger waren da offenkundig immer schon neidisch. So heißt es doch im Evangelium nach Philippus: Die Sophia, die genannt wird, die Unfruchtbare, sie ist die Mutter der Engel. Und die Gefährtin des Erlösers ist Maria Magdalena. Der Erlöser liebte sie mehr als alle Jünger und er küsste sie oft auf ihren Mund. Und im Evangelium der Maria heißt es, dass Petrus zu ihr sprach: Schwester, wir alle wissen, dass der Retter dich lieber hatte als die anderen Frauen. Sage du uns Worte des Retters, derer du dich erinnerst und die du kennst, wir aber nicht, weil wir sie auch nicht gehört haben. Aber all diese Texte wurden verworfen, halten aber doch möglicherweise wichtige Erinnerungen wach. Vielleicht hat man diesen Jesus posthum gezähmt. Die göttliche Macht, die in ihm wirksam war, die Macht der Liebe, könntest du sonst wer weiß was anrichten. Ich aber bin Ermittler. Mich interessieren Fakten. Ich muss die Aussagen gewichten und auf Glaubwürdigkeit prüfen. Das Gesagte und das Gemeinte ist nicht immer deckungsgleich. Man muss nicht lügen, um nicht die ganze Wahrheit zu sagen. Was also ist damals in Bethanien passiert? Zumindest nach dem, was wir nach der Zeugenanhörung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit rekonstruieren können. Können wir das Myron-Geheimnis lüften? In den letzten Tagen hält Jesus sich oft in Bethanien auf. Er wird eingeladen, hier und da. Eines Abends, möglicherweise am sechsten Tag vor seinem Tod, also am Abend des ersten Tages der Woche, wird er in das Haus Simons des Aussätzigen eingeladen. Auch Lazarus ist da. Wie es dem ergangen sein muss, ist eine eigene Geschichte. Auch Martha ist da und hilft wieder einmal, sich um die Gäste zu kümmern, diese handfeste, mit beiden Beinen im Leben und Glauben stehende Frau. Eine Frau kommt Und es ist wahrscheinlich Maria, die Schwester von Lazarus und Martha, und salbt Jesus die Füße. Nicht das Haupt, die Füße. Ein Zeichen der Zuneigung und Liebe. Und Jesus nimmt es an. Denn die Liebe ist ein gutes Teil, das sie wählt. Die Jünger begreifen das nicht. Sie wollen es schon zu Lebzeiten nicht wahrhaben. Sie wollen nicht erkennen, dass die Liebe am größten ist. Und so beginnen sie unmittelbar zu murren, man hätte das Geld den Armen geben können. Sie wollen Jesus schon zu Lebzeiten zähmen. Und ihre Nachfolger werden es immer wieder versuchen. Die Liebe ist aber der Grund allen Erkenntnis. Die Liebe aber ist der Grund allen Erkenntnis. Prophetisches Reden, Stückwerk. Erkennen, Stückwerk. Alles Stückwerk ohne die Liebe. Jagt der Liebe nach. Ausgerechnet Paulus wird das begreifen, dieser Kopfmensch. Ob ihr es glaubt oder nicht, die Geschichten der Zeugen sind wahr. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes sagen wahr. Zwischen den Zeilen aber ist noch mehr. Ob meine Schlussfolgerungen richtig sind? Ich glaube schon. Aber wer weiß? Indizien sind halt keine Beweise. Mein Name ist Mikros. Dynatos Machitis Mikros. Meine Freunde nennen mich Homikros. Ich muss los. Der Liebe nachjagen. Schließlich will ich, wenn Jesus mich fragt, ob ich ihn liebe, die richtige Antwort geben.
Ich glaube, der richtige Ausdruck für deine Geschichte oder die richtige Bezeichnung für deine Geschichte, das richtige Genre ist Infotainment. Das fand ich nämlich klasse. Du hast eine Geschichte erzählt, wir sind dir gefolgt, du der Ermittler, und du hast uns nicht nur durch die Geschichte bei Matthäus begleitet, sondern hast uns durch alle vier verschiedenen Erzählungen geführt und damit eine Erzählung vor uns entfaltet. Wir haben unglaublich viel gelernt, aber wir haben das Gelernte nicht aus dem Blick verloren, sondern wir kamen immer wieder zu dieser Frage zurück, worum sich im Endeffekt dieser Text ja dreht. Was bedeutet diese Salbung da? Was passiert denn da bei der Salbung? Und das ist ja eigentlich der Kern, zu dem wir vorstoßen und worauf im Endeffekt alle diese vier Erzählungen eine Antwort geben wollen und worauf du eine wunderbare Antwort gegeben hast, die, und da bin ich voll an deiner Seite, im Text angelegt ist. Denn, jetzt kommt von mir ein kurzer Exkurs dazu und wir bleiben diesmal nur bei Matthäus. Bei Matthäus taucht diese Frau auf, salbt Jesus, redet aber kein Wort. Selbst die Deutung, die Jesus gibt, dass es seine Todessalbung ist, ist seine zweite Deutung. Erstmal sagt er, du hast ein gutes Werk an mir getan, ein Liebesdienst mir erwiesen. Das steht da erstmal. Und dann kommt genau, wenn man Exegetes zum Beispiel, diese große Suche, okay, warte mal, wir gucken jetzt mal nach, Myron, wo taucht das auf? Ah, okay, im Heiligtum, ah, okay, bei der Salbung des Priesters, ah, okay, Königssalbung. Königssalbung würde ja Sinn ergeben, weil war ja Einzug nach Jerusalem, der große König David. Ist die Frau vielleicht so begeistert und denkt, wow, da ist der neue König, den salbt ja niemand, ich komme mal rüber und salb ihn. Oder, tja, wo kommt das Salböl noch vor? Ah! Richtig, das kommt ja ganz oft bei Gastmählern vor. Vor dem Gastmahl werden die Gäste gesalbt. Aber hier, wir sind ja schon mitten während des Essens. Und warum? Die Frau kennt doch Jesus gar nicht. Niemand weiß, wer diese Frau ist. Was ist da los? Und dann kommt man nämlich, was du wunderbar gemacht hast, worauf ich nochmal hinweisen will, du hast ja mehrfach auf das Hohelied verwiesen. Ein wunderbarer Kontext. Warum? Unter anderem heißt es da drin auch über den Geliebten, du riechst wunderbar nach Salböl. In der griechischen Übersetzung des hebräischen Textes steht da auch genau dieses Wort. Myron ist ein Liebeserweis. Die Frau gibt einen Liebeserweis an Jesus, drückt ihre Liebe aus und Jesus deutet das dann vor seinen Jüngern am Anfang der Passionserzählung neu, nicht unbedingt im Sinne der Frau, sondern sagt, ja, sie hat meine Totensalbung vorgenommen, dazu werdet ihr später keine Zeit mehr haben. Und das ist auch das Interessante. Bei Matthäus gibt es nämlich keine Salbung nachher mehr. Gibt es bei den anderen auch nicht. Aber die Frauen nehmen nicht mal Salböl mit in Matthäus 28, weil ja Jesus schon gesalbt ist für seinen Tod.
Die Geschichte mit der Posthumsalbung taucht bei Johannes ja auf, bei der Begräbnis. Und da tauchen nämlich Myrrha und Aloe auf. Sogar dann in einer gigantischen Menge, die gleich wieder einer Königsbestattung da gleich kommt. Aber ich hatte einfach Spaß daran, mal zu gucken, weil dieser Text wieder so ein gutes Beispiel ist für eine synoptische Lesart. Und in dem Fall der Johannes uns ja sogar den Gefallen tut, dass er diese Geschichte eben auch hat. Die Synoptiker sind ja normalerweise Matthäus, Markus und Lukas. Die heißen ja Synoptiker, weil man die in einer Synopse, also einer tabellarischen Zusammenschau, so nebeneinander schreiben kann, dann sehen kann, wo stimmen die überein, wo weichen die ein bisschen voneinander ab, wo haben die eigenes Gut. Und in dem Fall kommt ja sogar noch der Johannes mit seiner ganz eigenen Sichtweise. Und du hast ja eingangs erwähnt, dass da sogar die Namen genannt werden. Ob das jetzt authentisch ist oder ob der Johannes das da einträgt, lassen wir mal dahingestellt sein. Wobei es schon erstaunlich ist, dass der Johannes manchmal sehr detailgenau berichtet, da wo die Synoptiker eher etwas allgemeiner berichten. Wie gesagt, es könnte einfach mal interessant sein, da mal so ein bisschen zu ermitteln, was könnte tatsächlich passiert sein, wenn wir diese vier Zeugen befragen. Und jeder weiß ja, wie Zeugen so sind. Ein Unfall, der beobachtet wird, frag mal Zeugen danach, wie war die Farbe des Autos. Die weichen voneinander ab, die Zeugenaussagen. Das ist das eine. Das zweite ist, und das muss ich jetzt sagen, weil ich das im Text kurz erwähnt habe, ich habe ja hier so eine kleine Reihe, die ich hin und wieder mal aktiviere, die heißt Kleine ermittelt, wo ich so als Detektiv auftrete und dann Fragestellungen beantworte. Und den Judas Iskariot, zu dem habe ich auch schon ermittelt. Deswegen packen wir das in die Shownotes rein. Ich habe das in dem Text ja angedeutet, da wurde schon mal zu ermittelt. Könnt ihr euch ansehen oder anhören. Der Link taucht dann in den Shownotes entsprechend auf. Und da hatte ich einfach Spaß dran, hier jetzt auch so eine Ermittlung mal zu veranstalten, als Detektiv da aufzutreten. Und das ist, wie du schon gesagt hast, wie Infotainment, ist völlig richtig.
Und das liegt bei dem Text auch nah. Nicht das Infotainment unbedingt, aber sich zu fragen, was bedeutet die Salbung, weil der Text selbst uns so viele verschiedene Deutungen angibt. Ich sag's nochmal, warum die Frau das macht, erklärt sie selbst nicht und der Erzähler erklärt es uns nicht. Jesus deutet es als Liebesdienst und dann sekundär, also im Nachgang, als seine Totensalbung. Die Jünger hingegen deuten es einfach als Verschwendung. Da wird Öl ausgeschüttet. Wozu denn? Das ist doch total gegen die Lehre Jesu. Jesu predigt doch gerade im Matthäusevangelium, in der Bergpredigt und nachher auch Armenfürsorge, Armenfürsorge, Armenfürsorge. Dann sagen sie auch zu Recht, du kannst das teure Öl doch verkaufen und es den Armen geben. Was gibst du es da dem armen Jesus auf den Kopf rüber? Das ist doch gar nicht für den. Das ist doch komplett gegen das, was man denkt. Der Armenfürsorge predigt, lässt sich doch nicht sein Haupt salben. Da sieht man schon, der Text spielt mit vielen verschiedenen Deutungen und fordert uns auch heraus. Und was du nicht angesprochen hast in deiner Geschichte, aber es gehört auch noch dazu zu der Deutung. Jesus sagt ja am Ende sogar, das, was die Frau da getan hat, das wird erinnert werden. Aber dann muss man ja mal zurückgucken und sagen, was hat die denn getan? Okay, wir haben eine Deutung von Jesus. Aber die Tat selbst, was sie da getan hat, warum sie das getan hat, überhaupt wer die Frau ist, das wird uns nicht erzählt. Wir stehen sozusagen bei dieser Frau am Anfang der Passionsgeschichte vor einem riesen Fragezeichen. Okay, wir wissen, es geht Richtung Totensalbung. Aber was ist da eigentlich passiert an dieser Stelle? Matthäus lässt uns da einfach stehen und sagt, ja, du musst es eines Tages verkünden. Hier steht ja mal geschrieben. Aber was genau das sollte, das ist jetzt deine Ausdeutung.
Und es geht noch weiter. Lukas weicht ja ein bisschen, was den Ort angeht, ab. Da ereignet sich diese Szene ja vor seinem Aufbruch nach Jerusalem. Es kann also bei Lukas faktisch nicht Bethanien gewesen, sondern spielt irgendwo in Galiläa. Bei ihm wird die Frau dezidiert zur Sünderin erklärt, was auch immer Sünderin da heißt. In der klassischen Deutung ist es dann eben eine Prostituierte gewesen. Und das Interessante ist, dass an dieser Stelle die Maria Magdalena traditionsgeschichtlich eine Rolle spielt, weil irgendein Papst mal die Sünderin mit der Maria Magdalena identifiziert hat, die ja Jesus auch nah war in den Apokryphen. Ich habe ja zwei Apokryphe-Texte da zitiert. Auch eine gewisse Intimität unterstellt wurde, bis hin zu den Brown und so weiter. Wo man dann merkt, ach guck mal, da wird dann in so einer Tradition plötzlich die Maria Magdalena mit der Sünderin identifiziert. Damit bekommt die auch so ein Haumig mit, obwohl das exegetisch nicht haltbar ist, weder in die eine noch in die andere Richtung. Und da kann man schon so sehen, dass da in 2000 Jahren Deutungsgeschichte man so auf so einer Rutschbahn ist, von der man kaum runterkommt. Und da habe ich einfach Spaß dran gehabt, da mal so einen ganz kleinen Gegenakzent zu setzen und zu sagen, man kann die eben auch anders lesen. Man kann auch diesen Jesus anders lesen, als wir ihn klassischerweise lesen. Man hat ihn nämlich da schon, glaube ich, sehr gezähmt an dieser Stelle. Wie gesagt, eher wird der Messias gekreuzigt, als dass er sich mit einer Frau zusammentun darf.
Und nochmal, ich komme wieder zurück. Bei Matthäus ist ja gerade das Faszinierende. Erstmal, wenn wir den Text lesen, die reine Tat, die die Frau da macht, ist nichts anderes als ein Liebesdienst.
Genau,
Keine
ja.
Toten dabei. Also die Frau, auch im Kontext, man käme nie beim Lesen auf die Idee, natürlich, die Frau weiß, Jesus wird sterben und bringt schon mal die Totensalbung, weil sie weiß, nachher ist keine Zeit. Nein.
Die Frau will ihm was Gutes tun. Die hat überhaupt nicht die Absicht, da jetzt irgendwie vorweg eine Deutung zu nehmen. Das ist bestenfalls eine Deutung, die Jesus oben drüber gibt, von der ich aber glaube, ja, das ist jetzt schon auch tatsächlich sehr viel Interpretation, die von den Evangelisten da vorgenommen worden ist, ne?
So, jetzt habe ich noch eine Anmerkung und eine Frage. Einerseits, du hast eben einmal von der, glaube ich, von der Rutschbahn der Auslegungstradition geredet. Und da ist mir ein Bild wieder vor Augen gekommen. Du hast darauf hingewiesen, es gibt die Idee, die Sünderin und die Füße werden gesalbt oder die unbekannte Frau und das Haupt wird gesalbt. Und es gibt eine schöne Darstellung aus dem Mittelalter, die genau versucht, irgendwie alles zu harmonisieren. Also haben wir eine schöne Mahlszene. Und in der oberen Hälfte, das war wunderbar, wird eben eine Frau dargestellt, die das Haupt von Jesus salbt. Diese Frau ist natürlich erkennbar als eine Nonne. Der Liebesdienst der Nonne an Jesus. Und dann wandern die Blicke runter unter den Tisch und unten eine Prostituierte mit wallendem offenen Haar, die sich runterbeugt und mit ihren Haaren die Füße von Jesus salbt. Wunderbar in dem Bild eben einfach beides aufgenommen, beides in die Szene reingepackt und direkt mal Kontrast. Da oben die Idealfrau des Mittelalters, die Nonne, und unten, tja, unten, wer gehört dahin? Die Prostituierte, die
Die
Sünderin.
Prostituierte, genau. Und die Maria Magdalena, Heilige haben ja immer so ein Attribut dabei, ne? Maria Magdalena, das Attribut der Maria Magdalena, das Ölgefäß. Die hat immer so einen Topf mit Öl in der Hand, weil das die Tradition einfach. Der Text sagt das an keiner Stelle und identifiziert sie an keiner Stelle. Der einzige Name, der auftaucht, ist bei Johannes Maria von Bethanien. Auch da gibt es eine Diskussion, ob Maria von Bethanien Maria Magdalena gewesen ist. Aber da muss man als Exeget sagen, ja, steile These. Wäre schön, hätten wir schon wieder was zusammengefasst, aber leider, leider taucht die schon in der galiläischen Zeit auf. Das ist so gesehen unmöglich. Aber das ist schon interessant, wie man versucht hat, sowohl diese Frau plötzlich zu zähmen, die ja wirkungsgeschichtlich, wir haben ja mal in unserer Reihe Dei Verbum direkt unsere Diskussion immer über die apokryphen Auferstehungsevangelien diskutiert, da kamen auch diese beiden Zitate drin vor, die ich vorhin in meiner Erzählung drin hatte. Wie diese Frau, die ja in der Auferstehungstradition eine ganz gewichtige Rolle auch in den Evangelien spielt, dann doch irgendwie versucht hat, ja, ihr auch so ein bisschen Zügel anzulegen und auch diesen Jesus irgendwie gezähmt hat an dieser Stelle. Diese Geschichte hier ist am Beginn der Passionserzählung, wir fangen ja heute an quasi mit unserer Passionserzählung, da ist so viel Energie drin, wenn man das zulässt, sich da rein zu begeben, dass man sagen kann, ja, da ist das jetzt alles nur irgendwie sakramental oder symbolisch zu lesen. Das nimmt dieser Geschichte eigentlich die Wucht.
Und jetzt noch, ich gestehe es ein, ich habe gesagt, ich habe noch eine Frage. Und ich kämpfe bei deinen Texten immer, weil ich unglaublich konzentriert zuhöre. Du machst ja Anspielung nach Anspielung, doppelte Anspielung und eine dritte Anspielung rein. Da muss man unglaublich aufpassen. Und jetzt hast du eine ganze Geschichte gerahmt mit dem Hinweis, dass der Ermittler Homikros heißt. Und
Homikros,
ich frage,
ja.
Homikros, und ich frage mich die ganze Zeit, warum, und ich komme nicht drauf. Verrätst du es uns und mir?
Ja, klar, ja, klar. Also, Homikros, der Kleine. Wie heiße ich?
Werner
Der Kleine.
Kleine.
Werner Kleine. Paulus heißt auch der Kleine, aber ich brauchte einen Griechen. So, und mein Vorname, Werner, altdeutscher Vorname, heißt übersetzt starker Krieger oder starker Kämpfer. Deswegen nennen mich die arabischen Christen, mit denen ich hier vor 10 Jahren viel zu tun habe, Muharib Kbir. Das ist auf Arabisch starker Kämpfer. Und ich habe versucht, das auf Griechisch zu übersetzen. Was heißt starker Kämpfer auf Griechisch? Dynatos Machitis. Und Dynatos Machitis Mikros heißt auf Deutsch Werner Kleine.
Und das ist wunderschön. Du hast dich sozusagen in die Geschichte selbst reingeschrieben. Und auch damit hast du etwas aufgenommen, was ich ganz faszinierend fand, aus dem Matthäusevangelium. Denn da steht ja am Ende, da sagt Jesus: Amen, ich sage euch, auf der ganzen Welt. Und da sagt er, wo dieses Evangelium verkündet wird, wird man auch erzählen, was sie, diese Frau, getan hat zu ihrem Gedächtnis. Das ist ganz auffallend, dieses Evangelium. Da schreibt der Evangelist im Endeffekt, das ganze Buch, was ich euch hier vorlege, das wird ja zukünftig auch verkündet werden. Da wird das Buch bereits als Evangelium sozusagen, als Verkündungsmedium hervorgestellt. Da schreibt sich der Autor so ein bisschen selbst in die Worte Jesu rein und du hast dich in deine Geschichte selbst reingeschrieben.
Und ich habe noch etwas gemacht, was man in der frühen Zeit ungefähr zu der Zeit, wo mein Dynatos Machitis Mikros schreibt, das ist so irgendwo im 2. Jahrhundert. Man hat versucht, dieses Vier-Evangelienwerk, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, das ist ja erstaunlicherweise neben den sieben echten paulinischen Briefen schon sehr früh als Konvolut weitergegeben worden. Lange bevor es in den Kanon, also bevor das Neue Testament kanonisiert wurde. Das sind so die Keimzellen der Kanonisierung des Neuen Testamentes. Die sieben Paulusbriefe und dieses Vier-Evangelienwerk. Und diese vier Evangelien sind auch da singulär, weil alle anderen Texte, die sich Evangelium bezeichnen, sind entweder Auferstehungsevangelium oder Kindheitsevangelium. Diese Passionsgeschichte mit ausführlicher Einleitung haben wir nur bei diesen vier. Und deswegen stehen die im Kanon. Das ist der Grund, warum die da drin stehen, weil sie damit auch liturgisch eine besondere Bedeutung haben. Und da gab es schon sehr früh, sagen wir mal, das Bestreben, weil man natürlich auch da gemerkt hat, ja, große Übereinstimmung, kleinere Abweichungen, das zu harmonisieren, so eine Evangelienharmonie nennt man das, herzustellen. Das nannte man das Diatessaron, also quasi aus den Vieren eins machen, Diatessaron. Und das habe ich ja zum Schluss auch versucht, aus den Vieren quasi eine Geschichte zu rekonstruieren. Und natürlich weiß der Ermittler Dynatos Machitis Homikros, dass das auch letzten Endes nur eine These ist. Das kann man anders sehen. Aber er ist doch recht überzeugt, dass er ziemlich nah an der Wahrheit dran ist. Schauen wir mal.
Und trotzdem sind wir glücklich, dass wir natürlich im Neuen Testament eben vier Evangelien vorhaben und damit wissen, es gibt nicht nur diese eine Perspektive, sondern vier verschiedene Perspektiven auf das, was wir Wahrheit nennen und vier verschiedene Möglichkeiten auf das, was da geschehen sein mag und was wir glauben, zu haben, zu gucken, wie man verschieden gucken kann. Das hast du mit deinem Werk wunderbar gemacht. Du hast uns viermal sozusagen immer wieder herangeführt an diese Geschichte. Und ich habe...
Wenn ich ganz kurz dich unterbrechen darf an dieser Stelle.
Immer.
Du darfst das sagst
immer
du so oft. Das sagst du so oft. Und das ist völlig richtig, was du sagst. Und das war eine Inspiration für meinen Text, weil du sehr oft auch bei DE Verbum direkt und auch hier schon gesagt hast, wir haben eben vier Perspektiven auf die eine Geschichte mit den vier Evangelien. Und das ist völlig richtig. Und der kleine Till hat dem Dynatos Machitis Mikros auf der Schulter gesessen und hat gesagt, mach was draus. Du warst also in einer gewissen Weise an der Entstehung des Textes indirekt beteiligt. Ganz hervorragend.
Ah, wunderbar. Was ich eigentlich sagen wollte, also wir ergänzen uns sehr, sehr gut in dieser Folge, weil ich bleibe in meiner Erzählung innerhalb des Matthäus-Evangeliums. Und das ist jetzt auch ein bisschen das, wo ich mir wahrscheinlich nachher in 2-3 Wochen selbst in meinen Hintern reinbeißen werde. Ich werde versuchen, eine fortlaufende Geschichte daraus zu machen, dass sich das fortentwickelt. Warum? Das merkt ihr gleich. Diese Frau bei der Salbung hat mich fasziniert und diese Frau wird uns jetzt die nächsten 4 Wochen zumindest in meinen Erzählungen begleiten und immer wieder uns begegnen.
Und da bin ich jetzt sehr gespannt drauf, weil ich diesen Aspekt ursprünglich auch mal vorhatte. Nicht mit der Frau, aber ich habe gedacht, mal gucken, ob man eine Figur findet, die einen begleitet. Und ich habe davon Abstand genommen, weil ich die Angst hatte, dass ich mich in 2-3 Folgen in den Hintern beiße. Aber schön, dass du dieses Wagnis eingehst, so kommt die Idee dann doch irgendwie vor. Ich bin gespannt.
Guck mal, ich finde zumindest bei der ersten Folge jetzt, was ihr gleich hören werdet, klappt's. Und danach gucken wir mal weiter in den nächsten Wochen.
Mal weiter. Ich bin gespannt. Lass hören.
Wie eine Landschaft nach einem langen, zerstörerischen Sturm, so sah seine Haut aus. Als hätte man sein bisheriges Leben auf ihm niedergeschrieben. Vertiefungen, Erhebungen, Narben, helle und dunkle Flecken. Einige Stellen waren so stumpf und gefühllos, so als hätte sich die Erinnerung an den Schmerz in ihnen eingemauert. Selbst wenn die zärtlichen Hände seiner Frau sie streicheln würden, wäre da kein Gefühl mehr, glaubte er. Ob es wirklich so war, würde er nie herausfinden, denn seine Frau war vor ihm geflohen, als er erkrankte, und sie war nicht wieder zurückgekehrt, als Jesus ihn geheilt hatte. Er hatte die Geschichten über diesen Wundertäter gehört. Was hatte er damals noch zu verlieren? Nichts. Also war er einfach zu ihm gegangen und hatte gesagt, »Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen.« Jesus hatte ihm die Hand ausgestreckt und ihn berührt. »Ich will, werde rein.« Die Krankheit verging, die Narben blieben und das Leben kehrte nicht zurück. Er blieb für immer Simeon der Aussätzige. Kurz bevor er einsam starb, kehrte Jesus noch einmal in sein Leben zurück. Simeon hatte gehört, dass sein Heiler in Jerusalem war. Aber er konnte Bethanien nicht mehr verlassen. Hier erschrak niemand mehr vor ihm, wenn er aus seinem Haus hinaustrat. Hier kannte man seinen Namen und wusste, wer er in seinem früheren Leben gewesen war. Doch dort hätte man nur seine Haut gesehen. Dort wäre er nicht Simeon, sondern nur der Aussätzige gewesen. Da spielt es keine Rolle, ob die Priester einen als geheilt und rein bezeichnen. Die Augen sehen, bevor die Ohren hören. Das wusste auch Jesus und stand nun in der Mittagshitze mit seinen Jüngern vor dem Haus Simeons in Bethanien. Als er ihnen die Tür öffnete und hinaustrat, war er überrascht und verwundert. Er spürte Jesu Hand auf seinem Arm, wie er von ihm direkt wieder in sein eigenes Haus geführt wurde. Er fühlte das Gewicht Jesu, als dieser ihn umarmte. Es wirkte, als würde er sich kurz auf seinen Schultern ausruhen. Vor dem Haus wartete eine große Menschenmenge, die erschrocken zurückgewichen war, als Simeon die Tür geöffnet hatte. Ihre Abscheu spiegelte sich auch in den Augen der Jünger Jesu, die ebenso erschöpft nun sich in den Ecken des Hauses flätzten. Während der Umarmung spürte Simeon die glatte Haut Jesu und den Schweiß auf ihr. »Herr, wenn du willst, kannst du meinen Durst stillen«, lachte Jesus. »Ich will, werde getränkt«, lachte nun auch Simeon und holte einen Krug mit Wasser. »Hast du auch Wein?«, riefen zwei der Jünger. Die zornigen Blicke Jesu ließen die beiden Brüder, Jakobus und Johannes, direkt wieder verstummen. Doch Petrus mischte sich ein. »Du hast uns ein himmlisches Festmahl versprochen«, die anderen Jünger gröhlten zustimmend und fordernd. Jesus entschuldigte sich für sie bei Simeon. Dieser winkte direkt ab und freute sich über die ausgelassene Stimmung. »Dann lasst uns ein himmlisches Festmahl herrichten.« Simeon brachte Kissen, damit sich die Jünger an den großen Tisch legen konnten. Nach ein paar Gläsern Wein schliefen sie ein. Während Simeon hinausging, um das Lamm, das er bereits für das anstehende Pessachfest gekauft hatte, zu schlachten, blieb Jesus alleine im Haus. Er schüttete Mehl in eine Schüssel, goss Wasser hinzu, fand Reste von einem Sauerteig, nahm eine Prise Salz, fügte ein paar Tropfen Olivenöl hinzu und verknetete alles. So hatte er es von seiner Mutter gelernt. Dann ging er hinaus zu Simeon und zerteilte mit ihm das Lamm. Danach klopfte er ihm mit seinen blutigen Händen auf die Schulter. »Schön, wirklich schön, dich zu sehen. Bald wird alles vorüber sein.« Für einen kurzen Moment blitzte in Simeon der Wunsch auf, Jesus für seine Einsamkeit und seine Todeswünsche verantwortlich zu machen. Doch er antwortete ihm nur, »Gleich können wir das Fleisch kochen. Es wird ein Festmahl, versprochen.« Als der Tisch hergerichtet und die Speisen aufgetragen waren, riss Jesus seine Jünger mit lauten Worten aus dem Schlaf. »Gesegnet seist du, Vater im Himmel, du Schöpfer des Sabbats und der Feste, dass du uns so ein Mahl schenkst an einem gewöhnlichen Tag.« Mit vom Schlaf noch verklebten Augen und gähnend machten sich die Jünger über das Essen her. Jesus gab Simeon zu essen und legte sich auf eines der Kissen am Tisch. Die Speisen rochen gut. Der Raum war jedoch erfüllt vom Schweiß der Jünger, vom Schweiß Simeons und vom Schweiß Jesu. Jakobus stand auf und erhob seinen Becher. »Ich brauche mehr Wein, um den Gestank meines Bruders zu ertragen. Ach, was sage ich, da hilft nur königliches Parfüm, die teuersten Öle.« Johannes schlug ihm in die Kniekehle und Jakobus stieß im Fallen den gesamten Tisch um. Simeon sah, wie Jesus die Zornesglut ins Gesicht geschrieben stand. Er wollte ihm gerade beschwichtigend die Hand auf seinen Arm legen, da stand eine Frau in der Tür. Ungebeten war sie eingetreten. In ihrer Hand hielt sie ein kleines Alabastergefäß. Jakobus sah es sofort. »Ach, Weib, wärst du doch schon vorher gekommen, dann wäre das hier alles nicht passiert.« Die Frau beachtete ihn und seine Worte nicht. Sie ließ das kleine Gefäß in ihrem Umhang verschwinden und kniete sich auf den Boden. Nach vorne gebeugt hob sie das Brot vom Boden auf und rettete, was vom Essen noch zu retten war. Jesus blieb liegen und schaute sie verwundert an. Er kannte ihre schwarzen langen Locken, ihre hochgewachsene Gestalt,
den kleinen Mund und diese tiefbraunen Augen, deren Blicke von Hoffnung sprachen. Er beobachtete ihre langsamen und bedachten Bewegungen. Simeon und die Jünger begannen ihr zu helfen. Jesus blieb liegen und überlegte, woher er sie kannte. Ihre Augen schienen ihm so vertraut.
Jakobus und Johannes versuchten währenddessen, den schweren Tisch wieder hinzustellen, wo er gestanden hatte. Doch sie waren zu betrunken. Die Frau stand auf und wies sie an, zurückzutreten.
Mit ruhiger Sanftheit, als wäre der Tisch eine Decke, hob sie ihn an und drückte ihn zurecht. Vorsichtig strich sie mit ihren Handflächen den Staub von dem Tisch und brachte alles wieder in Ordnung. Immer noch nicht erinnerte er sich, wer sie war. Aber er kannte sie, da war er sich sicher.
Simeon dankte ihr und sah in ihren Augen keine Abscheu. Es war das erste Mal seit einer langen Zeit, dass eine Frau ihm nur in die Augen sah und nicht auf die Narben in seinem Gesicht.
»Wer bist du und was bringt dich zu meinem Haus?« Gespannt wartete Jesus auf ihre Antwort. Sie zog das Alabastergefäß wieder aus ihrem Umhang hervor. Die Jünger sagten kein Wort und versuchten nüchtern zu wirken. Simeon, der die Situation falsch deutete, ging hinüber zu dem Platz, an dem er gesessen hatte. Dort lag sein Umhang, in der er eine kleine Tasche eingenäht hatte, in der er das wenige Geld, das er hatte, nah an seinem Herzen trug. Mit ihm wollte er das Salböl für seine Gäste kaufen und sich so bei der Frau bedanken. Nun fragte auch Jesus sie: »Wer bist du?«
»Ich kenne dich, aber ich weiß nicht, wer du bist.« Petrus mischte sich ein. »Ich kenne sie. Ich habe sie schon oft in der Menschenmenge gesehen, wenn du predigst.«
»Petrus, du kennst mich nicht«, lachte die Frau. Jesus wurde neugierig und er erinnerte sich. Ja, schon oft hatte er ihre Augen während seiner Predigten gesehen.
Wenn er zu den Menschen sprach, versuchte er immer, selbst wenn es viele waren, jeden zumindest kurz anzusehen, damit sie wissen, dass er zu ihnen spricht. Als er noch ein Jünger von Johannes dem Täufer war, fand er es immer fürchterlich, dass dieser nur über die Menge hinwegschaute, so als seien all die Sünder seines Blickes nicht würdig.
Nun standen also diese Augen, bei denen er schon so oft während seiner Reden verweilt war, im Haus des Simeon. Jetzt wollte er nicht reden. Jetzt wollte er ihrer Stimme zuhören.
Voller Erwartung, ohne zu wissen warum, blickte er sie an und wartete.
Die Jünger und auch Simeon schauten ihn verwundert an. Sie trat Jesus näher und zitierte plötzlich einen Psalmvers. »Wie gut und wie schön ist es, wenn Brüder und Schwestern wirklich in Einheit zusammensitzen.«
Zu diesen Worten wollte Petrus gerade seinen Becher heben, als im nächsten Moment die Frau das Alabastergefäß auf Jesu Kopf schlug. Es zerbrach.
Öl triefte von Jesu Haaren durch sein Gesicht. Einige Tropfen blieben als Flecken in seiner Kleidung. Einige fielen auf den Boden.
Petrus sprang auf, um sich auf die Frau zu stürzen. Er stolperte und stürzte jedoch nur zu Boden. Dort lag er zu den Füßen Jesu, der sich verwundert an den Kopf griff und danach überrascht einen Tropfen Blut zwischen seinen Fingern rieb.
Zur Verwunderung von allen freute sich die Frau und schaute Jesus glücklich an. Mit ihrem Daumen wischte sie etwas Blut von seiner Stirn. Das sollte nicht geschehen. »Aber du bist doch nicht so ein Dickschädel, wie ich gedacht hatte.« Jesus schmunzelte und seine Jünger lachten irritiert.
Simeon wusste nicht, was er jetzt tun sollte und fragte da verwundert, »Wie teuer war das Öl? Was schulde ich dir?«
Sie führte seine Hand mit dem Geld zurück an sein Herz. »Du schuldest mir nur einen Psalmvers.«
Simeon kannte diesen Psalm. »Wie gut und wie schön ist es, wenn Brüder und Schwestern wirklich in Einheit zusammensitzen.
wie das gute Öl auf dem Haupt ist es, das niedersteigt auf den Bart Aarons, das niedersteigt auf den Saum seiner Gewänder. Jesus nickte, und auch die Frau nickte. Judas empörte sich in weinseliger Trunkenheit. Hohepriester, das wäre ja eine Enttäuschung. Die sind doch alle römischer als Pontius Pilatus. Jesus ist doch längst Gottes Gesalbter, sein Messias, dem du hier eine kräftige Beule verpasst hast. Jetzt entschuldige dich wenigstens bei deinem König. Stille herrschte im Raum. Jesus und die Frau schauten sich vertraut in die Augen. In dieser erwartungsvollen Stille war das leise Flüstern Jakobus zu hören, der mit seinem Ellbogen seinem Bruder in die Rippen stieß. Na, sie hätte das Öl besser verkauft und den Armen gespendet, also uns armen Schluckern. Er konnte sein aufkommendes Lachen nicht unterdrücken und es durchschnitt die Stille. Petrus, dem die Blicke zwischen Jesus und der Frau nicht gefielen, versuchte lauter als das Lachen zu reden. Der Idiot hat doch recht. Was für eine Verschwendung und was soll das ganze Theater hier überhaupt? Als könne er über sie gebieten, zitierte er aus dem Gesetz Mose. Du sollst deinen notleidenden und armen Geschwistern, die in deinem Land leben, deine Hand öffnen. Öffnen steht da. Nicht mit Alabastergefäßen ihnen den Kopf zerschmettern. Und überhaupt, hast du Jesus jemals wirklich zugehört? Wozu diese Verschwendung? Man hätte das Öl teuer verkaufen und das Geld den Armen geben können. Verkaufe, was du hast und gib es den Armen. Das hat Jesus gesagt. Jesus schmunzelte. Und wenn sie dir das wohlriechende Öl in die Haare massiert hätte, hättest du dann meine Worte auch erinnert? Er hielt inne und blickte jedem der Jünger einzeln und nacheinander in die Augen. Wenn sie seinem Blick standgehalten hätten, hätten sie in seinen Augen Traurigkeit sehen können. Ihr werdet noch viel Zeit haben, euch um die Armen zu kümmern. Denn so sehr wir uns auch bemühen, es wird immer Arme geben. Denn nicht Gott macht die Menschen arm, sondern ihr selbst macht das und glaubt, dass Almosen etwas ändern. Petrus war entrüstet. Wir, die armen Fischer vom See Genezareth, die wir dir ohne Arbeit nachfolgen, wir? Jesus nahm eines der Fladenbrote vom Tisch und klopfte den Staub ab. Dann zerbrach er es und nahm sich ein kleines Stück, das er lange im Mund zerkaute. Werdet ihr teures Salböl kaufen, wenn ich sterbe? Werdet ihr mich in Leinentücher wickeln und mich zu Grabe tragen? Jesus schüttelte den Kopf. Nein, das werdet ihr nicht. Dann wollte er mit einer großen Geste auf die Frau zeigen, doch als er sich umdrehte, war sie verschwunden. Er musste kurz innehalten, seine Gedanken sortieren. Was er jetzt sagen wollte, war wichtig. Er durfte jetzt nicht den Faden verlieren. Auf der ganzen Welt, wo meine Geschichte verkündet wird, wird man auch erzählen, was sie getan hat. Man wird es zu ihrem Gedächtnis erzählen. Erleichtert, dass die Frau nun weg war, fragte Petrus belustigt. Und was sollen wir über diese Frau, deren Namen du nicht einmal kennst, erzählen? Dass sie dir die Augen verdreht hat und dich mit einem gezielten Schlag in die Knie gezwungen hat? Jesus ignorierte Paulus' Sticheleien, weil er von sich selbst enttäuscht war. Sie wusste, wer er war. Aber er kannte nicht einmal ihren Namen. Er wusste nichts von ihr. Er wollte Simeon fragen, aber da musste er feststellen, dass auch dieser nicht mehr im Haus war. Mit dem Finger zeigte er auf die Ecke des Tisches, an der sie zuletzt gelehnt hatte. Wohlriechend ist ihr Öl. Wie Parfüm wird sich ihr Name versprühen, denn sie hat meinen Körper für die anstehende Beerdigung gesalbt. Erschrocken rief Judas, »Niemals! Ewig lebe der König!« Petrus nahm Jesu Kopf zwischen seine Hände, schüttelte ihn leicht. »Was redest du da? Komm mal wieder zu Sinnen!« Jesus ging einen Schritt zurück. »Was glaubt ihr denn, was nun passieren wird? Glaubt ihr etwa, dass der hohe Priester Kaiaphas mich zum König salben wird? Er träumt doch schon von meiner toten Salbung.« Keiner seiner Jünger widersprach ihm, und alle fürchteten sich. Jesus setzte sich wieder an den Tisch und aß, als wäre nichts gewesen. Als der Jünger, der neben ihm saß, zu Ende gegessen hatte, schickte er ihn los, um Simeon und die Frau zu suchen. Dieser Jünger fand die beiden, als sie zusammen durch eines der Tore Jerusalems in die Stadt hineingingen. Alle hatten nur Augen für die Frau und keiner schaute Simeon an. Der Jünger beobachtete beide, wie sie ausgelassen miteinander redeten und ziellos durch die Gassen der Stadt schlenderten. Beide sahen glücklich aus. Und der Jünger entschied, dass er nicht stören wolle. Sie würden bestimmt bald zum Haus und zu Jesus zurückkehren. Da drehte sich die Frau um und rief ihm zu: »Sag Jesus, er wird mich wiedersehen.« Sie umarmte Simeon zum Abschied und bog in eine andere Gasse. Simeon bat den Jünger, dass er ihm unter die Arme greife und ihn stützte. Er war sichtlich erschöpft von dem langen Tag. Zurück im Haus führte Jesus ihn zu seiner Schlafstätte. Die Jünger waren bereits am Tisch eingeschlafen. Der andere Jünger legte sich in eine Ecke und schlief auch ein. Jesus deckte Simeon zu, streichelte ihm entlang der Narben zärtlich über das Gesicht und blieb bei ihm, bis er, den er geheilt hatte, in dieser Nacht starb. Am nächsten Morgen, noch bevor seine Jünger aufwachten, wusch Jesus den Leichnam Simeons, goss Salböl über den leblosen, kalten Körper und wickelte ihn in Leinentücher.
Da könnten wir jetzt abendfüllend darüber diskutieren, über die ganz vielen Anspielungen, die du da drin hast. Alleine den Simon zum Schluss, der da gesalbt wird. Wenn er Lazarus geheißen hätte, hätte er ihn wahrscheinlich auferweckt.
Das ist ja dasselbe schöne Motiv. Wir haben ja mal eine Folge zu Lazarus gemacht und uns bewusst gefragt, ja, wie ergeht's dem denn? Der, der gestorben ist, steht da halb vermodert vor den Leuten wieder. Das ist ja auch das Motiv, was ich bei Simon habe. Er ist ja bewusst der Aussätzige. Man weiß nicht, ist er noch aussätzig? Ist er gezeichnet davon? Hat er das Glück gefunden? Bei mir hat er kein Glück gefunden, sondern er war Rest seines Lebens der Aussätzige, bis er eben stirbt.
Und gleichzeitig am Anfang deiner Erzählung, ja, kann man da eine Männerfreundschaft zwischen Jesus und ihm nennen? Da ist ja eine unglaubliche Nähe zwischen den beiden wirksam gewesen. Aber auch gleichzeitig dieser Vorwurf bei dem Simon, erinnere ich jedenfalls, dass er, ja, ähnlich wie der Lazarus, ja so eine Frage stellt, warum, wieso, weshalb? Ne? Muss ich jetzt so leben? Die Frau hat ihn verlassen und so weiter. Also ist auch eine eindrückliche Figur, die ja zwischendrin auch verschwindet. Ne? Der ist auf einmal nicht mehr da und zum Schluss dann da auftaucht. Ne? Aber ich habe mir eine ganze Reihe von Notizen gemacht. Ich komme da wahrscheinlich gar nicht hinterher. Mal so ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind. Also erstmal hast du auch dieses Thema, was in meiner Geschichte auch vorkam, Jesus und die Frauen, sehr schön inszeniert. Ich habe das Öl geradezu gerochen. Das kommt ja mal ein paar Mal drin vor, dieses Parfümierte. Ne? Das verströmt sich auch durch deine Geschichte. Und was ich besonders charmant fand, da sind ja am Anfang nur Männer in deiner Geschichte. Und das ist ein Männerclub, ne? Die da so ihre Dinge spielen, die beiden Brüder, Johannes und Jakobus, die da so miteinander so ein bisschen rangeln, der eine verlangt nach Wein, damit er den Geruch des anderen besser ertragen kann und so weiter. Und dann betritt diese Frau die Szene und da wird alles anders. Die Frau stört in jeder Hinsicht. Und das ist ja irgendwie bis heute in der Kirche so, ne? Das weibliche Wesen muss irgendwie gezähmt werden. Das ist in der Geschichte, da taucht das sehr schön auf, das ist so ein Störfaktor. Und der in der Matthäus' Geschichte auch angelegt ist. Also ich habe gebannt zugehört und ganz, ganz viele Assoziationen gehabt, die ich eigentlich noch sortieren. Da könnten wir abendfüllend drüber diskutieren, was du in deiner Geschichte da so alles drin gehabt hast.
Aber ich glaube, gerade mit deiner Bemerkung zu der Rolle der Frau in dieser Männergeschichte sind wir wieder genau beim Kern dessen, was Matthäus uns da erzählt. Und das passt auch ganz gut. Bevor wir hier diese Folge aufnehmen, muss jeder meiner Texte durch eine schwere Gütekontrolle durchgehen. Das heißt, meine Frau liest den Text einmal.
Ja, du schreibst das ja manchmal vorher, wenn wir so uns vorher darüber austauschen. Nochmals betonen, wir kennen unsere Texte vorher nicht gegenseitig. Ne? Und du schreibst manchmal, dass dein Text die Ori-Prüfung bestanden hat oder noch nicht bestanden hat. Ori ist der Name deiner Frau und das ist eine Qualitätskontrolle. Das gibt es bei mir auch. Meine Frau ist Monika und bei mir ist es die Moni-Prüfung. Die Texte werden also schon mal auf Qualität kontrolliert.
Und meine Frau sagte zurück, boah, du zeichnest die Jünger ein bisschen zu vulgär und zu oberflächlich. Und da habe ich ihr gesagt, ja, aber das ist im Text angelegt. Natürlich spitze ich das zu. Aber es ist doch genau dieser Kontrast, der da wunderbar gelegt wird. Am Anfang der Passionserzählung streiten da die Jünger über irgendeine Auslegung dieses Ereignisses, während die Frau da auftritt und einen Liebesdienst erweist, von Jesus gut geheißen wird. Die Männer streiten, wollen irgendwie eine Auslegungshoheit haben, sprechen ein Urteil gegen diese Frau und da taucht eine Frauengestalt auf. Aus dem Nichts gibt einen Liebesdienst und verschwindet wieder. Und das ist so bemerkenswert, weil wer geht denn nachher zum Grab? Nicht die Jünger. Die sind ja weggerannt. Der letzte Liebesdienst soll wieder von den Frauen bezeugt werden. Das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, bei dieser Passionserzählung, das auch zu bedenken. Das ist gerahmt von hervorragenden Frauengestalten. Jetzt ist aber ein großes Problem. Willst du dazu was sagen?
Ja, wenn ich dich eigentlich bestätigen wollte. Also auch da ist so unsere Traditionsrutsche, glaube ich. Seit 2000 Jahren spielt uns da auch wieder ein Streich. Wir sehen in den Aposteln so Heldenfiguren, die Jesus da heldenhaft begleiten. Wenn wir aber die Evangelisten mal als Zeugen wieder befragen, dann ist das schon eher eine merkwürdige Truppe gewesen, die da mit ihm unterwegs ist. Ne? Fischer vom See Genezareth, so ein Zöllner läuft damit rum, die streiten sich unterwegs schon, wer welchen Posten im Reich Gottes haben wird. Dann sind sie waffentragend, der Petrus hat bei der Verhaftung sofort ein Schwert. Das war eine merkwürdige Truppe, ne? Die war nicht so heilig, wie wir das heute gerne hätten. Ob die mal heilig geworden sind nach österlich, wäre zu wünschen, aber auch da kann man hier und da mal ein Fragezeichen hintermachen. Da überwölbt auch unsere Frömmigkeitsgeschichte viel von dem, was eigentlich in den Texten anders angelegt ist. Da ist zum Beispiel eine Stelle, da bin ich, weil ich mich da oft beschäftige, gar nicht drüber gestolpert, weil ich sage, genau so wird wahrscheinlich, also du bist da nah dran, glaube ich. Also das war schon... Das waren raubeiniger Haufen, glaube ich, die da unterwegs waren und auf die Jesus da gesetzt hat. Handfeste Typen, die auch miteinander gerungen haben. Und jetzt kommt so eine Frau da rein und die bringt alles durcheinander.
Und der Evangelist sagt uns ja auch noch deutlich am Ende, dass diese Frau eine herausgehobene Person dieser Heilsgeschichte ist. Dort, wo das Evangelium verkündet wird, wird das verkündet, was sie getan hat. Und jetzt kommt das, was mich so tierisch stört an Matthäus, warum ich da so mich beschäftigt habe in meinem Text und warum ich entschieden habe, dass ich diese Frau weiter begleiten möchte. Der Text fängt an, das hatten wir schon gesagt, mit der klaren Verortung. Im Haus Simeons des Aussätzigen. Wir wissen nichts über diese Person. Vorher nicht, nachher nicht, warum Jesus. Wir wissen nicht, aber er wird namentlich erinnert. Die Frau, die diese Haupthandlung vornimmt, die Frau, da wird kein Name genannt. Und das ist ja doppelt und dreifach absurd, weil es doch am Ende heißt, auf der ganzen Welt, wo dieses Evangelium verkündet wird, wird man auch erzählen, was sie getan hat. Und jetzt kommt es genau zu ihrem Gedächtnis. Ja, aber wen erinnern wir denn da? Wir wissen es nicht. Irgendeine Frau. Die Frau, die eine großartige Tat da vollbringt, einen Liebesdienst,
ja,
eine Kontrastfigur, ja, zu den Jüngern uns darbietet, ist eine anonyme Frau, eine unbekannte Frau. Das hat natürlich den Vorteil, dass man sich wunderbar mit ihr identifizieren kann. Aber dass sie namenlos bleibt, das hat so ein ungutes Geschmäckle.
Aber jetzt spielen wir mal weiter, was da noch hinterstecken könnte. Das ist ja das, was wir hier gerne machen. Bethanien ist nicht so furchtbar riesengroß gewesen damals. Ne? Man schätzt vielleicht 200, 300 Einwohner. Also da kannte wirklich jeder jeden. Wenn die Frau aus Bethanien stammte, dann hätte man sie gekannt. Dann hätte man sie wissen müssen. Das würde dann eher die Maria-These von Johannes bestätigen. Oder aber es ist eine Frau aus der Gefolgschaft Jesu, die mit ihm da umherzieht, die also eine Jüngerin. Auch dann müsste er sie gekannt haben. Ich schätze so die Jesus-Bewegung, die da vielleicht auch nach Jerusalem eingezogen ist, auf so 250, 300 Personen, schon aufsehenerregend, aber es waren noch keine Tausende. Also theoretisch ist es eher wahrscheinlich, also die wird ja nicht plötzlich von Judäa irgendwie da aufgetaucht sein. Ich glaube, dass das, was du da erzählt hast, die war oft bei den Predigten dabei, hat zugehört, muss also ja irgendwie mit ihm umhergezogen sein, also irgendwie in seinem Dunstkreis gewesen sein. Und wenn man diese Sache jetzt mal weiterdenkt, der stoßt natürlich jetzt wirklich in eine Leerstelle vor und du hast die ja quasi gerade geöffnet. Ich habe versucht, sie auch zu öffnen. Dann hat entweder der Johannes recht und wir kennen ihren Namen und die drei Synoptiker haben den Namen vergessen oder es spielt keine Rolle oder wie auch immer. Oder man hat wirklich ihren Namen aus der Erzählung getilgt, weil die halt irgendwie durch ihr Verhalten stört. Und Jesus adelt sie aber, sodass man dann doch nicht dran vorbeikommt, ihr Gedächtnis irgendwie zu bewahren. Das ist eine der großen Fragen, die diese Geschichte letzten Endes aufwirft. Die kann nicht aus dem Nichts aufgetaucht sein. Sie muss auch irgendwie bekannt gewesen sein. Und du spielst ja damit am Anfang deiner Erzählung, dass du sagst, ich kenne die, ihre Augen, ihre Haare und ihre Gestalt. Ich würde sogar noch weitergehen, der kennt die sogar ziemlich gut. Der kennt auch ihren Namen. Aber er wird halt bei den Synoptikern nicht genannt.
Und jetzt verrate ich dir ein Geheimnis und euch, den Zuhörern. Ich habe ja gesagt, ich will diese Geschichte weitererzählen. Und die Frau wird jetzt in jeder Folge vorkommen. Das Problem ist aber, ich habe selbst noch keine Ahnung, wer sie wirklich ist. Ich habe eine Ahnung, aber das wird sich jetzt beim Schreiben, hoffentlich mit Hilfe des Heiligen Geistes, ein bisschen klarer definieren, wer diese Frau sein wird. Es wird eine spannende weitere Suche in den nächsten Folgen für mich. Seid gespannt, wer diese Frau sein wird.
Also ich habe in meiner Erzählung ja eine These aufgestellt. Ich bin gespannt auf deine These. Aber da ich mich selber davor bewahrt habe, eine Zentralfigur durch alle Geschichten begleiten zu lassen, bin ich sehr darauf gespannt, wie die Frau in deinen Geschichten weiterwirken wird. Das macht mich jetzt schon gespannt auf die nächste Erzählung.
Und Werner, dir ist vielleicht aufgefallen, wir haben in dieser Folge etwas geändert. Das haben wir auch nicht besprochen. Aber normalerweise haben wir am Anfang immer einen direkten Exkurs durch die Wirkungsgeschichte und was es noch für verschiedene Auslegungen gab. Das haben wir heute mal nicht gemacht, weil wir direkt in die Geschichte gegangen sind. Aber ich habe entschieden, währenddem wir gesprochen haben, dass ich auch etwas Neues einführen möchte, dass wir eben unsere Folgen jetzt immer mit einem kurzen Zitat, wo irgendwie ein Dichter, ein Erzähler eine neue Perspektive auf diese Erzählung wirft. Hier also als deiner Abschluss sozusagen eine dritte Deutung in einer Gedichtform von Andreas Knapp. Der hat wunderbar, glaube ich, auch so eine Nuance eingebracht, die wir jetzt sehr viel diskutiert haben. Aber Andreas Knapp kann das natürlich in Worte fassen, das können wir gar nicht, so wunderbar ist es. Wir werden auch unten in den Shownotes natürlich das Buch angeben, wo ihr dieses Gedicht findet. Und ich lese es jetzt einfach mal vor. Die Überschrift sagt eigentlich schon alles. Eucharistiefeier einer Frau. An einem Abend, bevor Jesus ausgeliefert wurde, nahm Maria das Gefäß mit Öl, zerbrach es, salbte seinen Leib und sprach, das ist meine Liebe, vergossen für dich. Und diese Geste bleibt allen, die das Evangelium hören, für immer im Gedächtnis.
Das ist ein sehr schönes Bild, dem ist eigentlich gar nichts hinzuzufügen, außer vielleicht unser Schlusshinweis. Wenn euch diese Geschichte gefallen hat, erzählt sie gerne anderen weiter. Schickt uns aber auch gerne euer Feedback an die bekannte E-Mail-Adresse info@die-schrifterzähler.de, info@die-schrifterzähler.de. Und natürlich sind wir weiter auf eure Vorschläge gespannt. Wenn ihr Ideen für Texte habt, über die wir mal erzählen sollen, nicht in dieser Staffel, denn da erzählen wir die Passionsgeschichte nach Matthäus. Und da gehen wir beim nächsten Mal einen Schritt weiter in den nächsten Absatz der Passionsgeschichte.
Genau, da gibt es jetzt wenig Überraschung. Ihr erwartet schon und ja, eure Erwartung wird erfüllt. In der nächsten Folge kommen wir dann zum letzten Abendmahl und erzählen euch das letzte Abendmahl neu.
Für heute aber gilt, der Worte sind genug gewechselt. Seid Sehende nicht blind, werdet nicht wie Ross und Maultier, die verstandlos sind.